Thomas Lehr, Sie bekommen den Josef Breitbach Literaturpreis 2015, verbunden mit 50.000 Euro, der höchst dotierte deutsche Literaturpreis zusammen mit dem Büchnerpreis. Sie sind geboren in Speyer, leben aber schon lange in Berlin. Drei große Romane haben Sie geschrieben und verschiedenes anderes, zuletzt ein Bändchen mit Aphorismen. Darin habe ich gefunden, wer vom Ende des Romans redet, sollte sich einen neuen kaufen. Und einen haben Sie geschrieben über den 11. September 2001. Wo waren Sie da?
In Berlin, wirklich zu Hause in meiner Wohnung und habe geschrieben, bis mich so gegen kurz nach dem ersten Einschlag in das erste World Trade Center ein Freund anrief und dann habe ich sofort CNN eingeschaltet, weil ich die Live-Berichterstattung aus den USA hören wollte oder sehen wollte. Und da hat die Geschichte dann auch meines Buchs begonnen.
Wann war Ihnen klar, dass das ein historisches Ereignis sein würde?
In dem Augenblick, wo ich CNN anschaltete. Man sah das World Trade Center, es war klar recht schnell, dass es ein Terroranschlag war. Und ich dachte sofort, das gibt Krieg. Das werden die Amerikaner sich nicht gefallen lassen, egal wer das war. Und damit war deutlich, das ist der nächste Krieg, den die USA führen wird. Und seither war ich auch von dem Thema gefangen.
Sie haben darüber einen Roman geschrieben, der heißt September, eine Fata Morgana. Heißt das, es kam in dem Moment, als Sie das gesehen haben, zu dem Entschluss, das literarisch zu thematisieren?
So schnell schießen die Preußen nicht. Das dauert lange. Also es ist ein massives Interesse, muss da sein. Es muss eine Art von Epiphanie oder in dem Falle vielleicht eher von traumatischer Störung sein, die einem auf die Idee bringt, sich damit zu beschäftigen. Bevor man dann aber so ein Projekt beginnt, vergehen üblicherweise Monate und Jahre. Und so war es denn auch. Also bis ich den Entschluss gefasst habe, den Roman wirklich anzugehen, gingen noch mal 4 Jahre ins Land. Aber dieses Grundinteresse war da und die Idee, du könntest dich vielleicht damit beschäftigen, das wäre vielleicht etwas, was dir mittlerweile möglich ist.
Was mittlerweile möglich ist, heißt das, das Ereignis war so epochal, dass das auch, sagen wir so, eine gewisse Breitschultrigkeit oder ein gewisses schriftstellerisches Vermögen braucht, um sich damit zu beschäftigen? Oder was meinen Sie?
Ja, es gab zwei Gründe. A war natürlich die Dimension des Ereignisses, besonders weil es ja dann für mich sofort mit dem Irakkrieg auch zusammenhing, also ab 2003. Und ich ja diesen Krieg sofort habe kommen sehen. Dann war es ein außerordentlich großes historisches Ereignis und es war in einer unmöglichen Nähe für einen Schriftsteller im Grunde.
Und, unmögliche Nähe?
Das heißt in einer unmöglichen zeitlichen Nähe, weil die Literatur arbeitet in der Regel und aus guten Gründen langsam, nicht? Ich habe bisweilen auch gesagt, wenn man sieht, die großen Romane über Kriege, das beginnt mit Homer, der die Ilias schreibt, etwa 300 Jahre nach dem Ende des Trojanischen Kriegs. Auch Tolstoi schreibt Krieg und Frieden. Da ist es aber auch schon 50 Jahre her, dass die Befreiungskriege gegen Napoleon stattgefunden haben. Also diese zeitliche Distanz bekommt der Literatur eigentlich sehr gut und man ist üblicherweise gut beraten, Zeit verstreichen zu lassen, bis die Historiker ihr Werk getan haben, bis die Geschichte sedimentiert hat, was an Wahrheit zu kriegen ist. Also dieser Entschluss, die Zeitgeschichte bei den Hörnern zu packen, ist sehr gefährlich für einen Autor. Und deswegen habe ich lange gezögert. Möglich war es mir, und da kommt jetzt diese Breitschultrigkeit vielleicht ein bisschen ins Spiel, weil ich dachte, vielleicht bist du jetzt als Autor weit genug, um so etwas mal zu riskieren. Man hat dann den persönlichen Stoff sehr stark abgearbeitet, hat verschiedene Dimensionen des Schreibens ausprobiert. Und nach reiflicher Überlegung dachte ich, okay, du versuchst es jetzt, den Stier bei den Hörnern zu packen und die Aberwitzigkeit dieses Versuchs im Kunstwerk selbst auszudrücken.
Wir kommen auf die besondere Form noch zu sprechen. Der Roman spielt in New York und in Bagdad. Hauptpersonen sind zwei Väter mit ihren zwei Töchtern. Auf der einen Seite ein deutscher Germanist, der in den USA lebt und dessen Tochter, und dann ein irakischer Arzt in Bagdad, wiederum mit einer Tochter. Beide Töchter sterben, die eine in New York beim Anschlag auf das World Trade Center, die andere in Bagdad einige Jahre später bei einem Anschlag. Und diese vier Personen erzählen in Monologblöcken und diese Blöcke verschränken sie miteinander. Nun heißt es, Sie haben auch Anlehnung genommen an Homers Erzählung über den Trojanischen Krieg, die Ilias, haben Sie eben selbst schon erwähnt. Wie das?
Das ist einfach diese Grundidee, dass man immer, wenn man ein kriegerisches Ereignis schildert, gut daran tut, aus beiden Perspektiven zu erzählen. Und das Grundmuster ist die Ilias. Die Ilias erzählt eben nicht nur, wie die Achäer Troja einnehmen, sondern es springt immer wieder in die Perspektive der Trojaner. Und bevor Achill auf grausige Weise Hektor tötet, bekommen wir mit, wie Hektor sich von seiner Frau Andromache verabschiedet. Und zwar so, dass es einem unter die Nieren geht. Und dann kommt erst dieses grauenhafte Abschlachten durch Achill. Das heißt, man ist viel mehr beteiligt, viel mehr gepackt und kann nicht einfach so eine Seite einnehmen. Diese Grundlehre, die habe ich von Homer als Prinzip übernommen. Man kann die Dinge besser erzählen, wenn man sie von zwei Seiten erzählt. Zumindest sich einer Objektivität annähern. Es gibt keine Objektivität in einem solchen Thema. Und die andere Sache ist, die Ilias ist ein Epos, was formal sehr streng erzählt ist. Trotz der Kriegsgräuel und des Schlachtengetümmels ist sie hoch raffiniert organisiert, spielt eben auch nicht von Anfang an, sondern in den letzten Tagen des Krieges, ist also dramaturgisch extrem gerafft und ist in einer strengen, formal klar gegliederten Sprache in Hexametern erzählt. Und also einen guten dramaturgischen Zugriff zu finden über vier Hauptfiguren in meinem Fall und diese Formenstränge, eben eine Sprache oder eine sprachliche Fassung zu finden, die den Ereignissen gerecht wird, aber nicht nachgibt in ihrer gewissen Strenge und in ihrer Durchdachtheit. Das könnte man als zweite Lektion bezeichnen, die ich von Homer versucht habe zu lernen.
Nun haben Sie den Roman ohne Punkt und Komma geschrieben. Die Zeilentrennung erfolgt meist nach rhythmischen Gesichtspunkten. Warum haben Sie das gemacht?
Es begann mit dieser verfänglichen Nähe zu dem historischen Stoff. Ich dachte, man kann im Grunde literarisch dieses Thema noch gar nicht behandeln. Das ist zu früh und es wird auch in meiner Schreibgeschichte wohl einmalig sein, dass ich gewissermaßen schon ein Jahr nach dem offiziellen Ende des Irakkriegs 2005 habe ich dann wirklich angefangen. Und dann kam aus diesem Gefühl der Unmöglichkeit, aus dieser Nähe heraus, schon Literatur machen zu wollen, im Zusammenklang mit diesen wüsten Kriegsbildern, die wir vom Irakkrieg hatten, kam die Idee eines Flimmerns über der Wüste, eines Flimmerns wegen der Nähe zum Subjekt und wegen eines Hitzeflirrens auch in den geografischen Breiten, in dem das Ganze zur Hälfte spielen würde. Und dann dachte ich, daraus kannst du ein Strukturprinzip machen. Du bist der Jetztzeit so nah, dass sie vor dir flimmert und dann flimmert der Text gleichsam mit. Mhm. Er drückt damit die Unsicherheit des Autors auch zum Teil aus. Er nutzt aber auch dieses Fiebrige, um sich mit der Intensität einer Fieberfantasie gewissermaßen hineinzuarbeiten. Und der Roman bezeichnet sich selbst aber auch als Fantasie, um dieses Problem der historischen Wahrheit oder Wahrhaftigkeit sofort abzutun. Das ist eine Meditation, das ist nicht die Nachrichten, das ist kein Leitartikelkommentar, sondern das ist ein anderer Versuch, sich den Dingen wahrhaftig zu nähern. Und diese Wahrhaftigkeit als Selbstausdruck steckt in dieser flimmernden Sprache.
Ohne Punkt und Komma, auf die Art und Weise ist der Roman, ja, wie soll ich sagen, nicht leicht zu lesen. Nun haben Sie den ja auch präsentiert vor Publikum bei Lesungen. Wie haben Sie vorgelesen?
Ich lese den Roman eigentlich fast konventionell. Es klingt fast konventionell, also die Leute sind dann gar nicht erschrocken, wenn sie mich lesen hören. Es ist ja so, wenn wir uns miteinander unterhalten, machen wir die Redepausen nicht unbedingt dort, wo die Satzzeichen stehen. Sie zögern mitten im Satz, sie überlegen, sie springen. Wo im Text ein Punkt stehen müsste, reden sie einfach weiter. Das heißt, dieser Text macht eigentlich zum Teil gar nichts anderes als das, was wir machen, wenn wir sprechen. Er hat eine oratorische Struktur. Es ist so, als würde er vorgetragen. Deswegen ist der Roman eigentlich gar nicht schwer vorzulesen. Und dass ein Text unterschiedliche Pausen hat, unabhängig von der Satzzeichenstruktur. Das nutzt gewissermaßen dieses Schriftbild aus und es atmet mit den Figuren. Da, wo die Figur zögert, finden sie oft ein einziges Wort in einer Zeile und sie spüren das Stocken und den Rhythmus und das Pulsieren der Gedanken durch diese Form mit. Es ist ja nicht so, dass der Text kompakt auf einer Seite steht, sondern er ist manchmal sogar leichter lesbar, als hätte ich ihn konventionell geschrieben, weil man oft durch das Anschauen einer einzigen Seite schon den Rhythmus, den Gedankenrhythmus der Figur erfasst. Man merkt, hier wird gedrängt erzählt, hier zögert die Figur, hier kämpft sie damit, sie kann kaum noch sprechen.
Die ungewöhnliche Form hat die Kritik gespalten damals. Die einen waren hingerissen im Feuilleton, die anderen schrieben von Atemschwierigkeiten beim Lesen, so wie die Zeit. oder im Spiegel war von einer Anti-Erzählhaltung die Rede. Wie deutet das ein Autor, wenn die Kritik so weit auseinandergeht?
Ich bin ja ganz gut weggekommen. Die überwiegende Zahl der Kritiker hat sehr positiv reagiert. Spiegel und Zeit, das hat sich etwas unglücklich getroffen. Die Hamburger Variante hat mich dann gleich doppelt verrissen. Aber die Mehrzahl der Kritiker hat das sehr gutiert und fand das sehr gelungen. Und deswegen konnte ich damit leben. Immer wenn man ein starkes Verfahren verwendet, hat man Gegner. Das kann gar nicht anders sein. Immer wenn man was Gutes macht, steht einer auf und sagt, nö, gerade das ärgert mich. Es ist so, wenn man wirklich zu einem Stil findet, zu einer Sprache, in jahrelanger Arbeit, das ist ja keine Schnapsidee, sondern es ist die Art und Weise, die ich in monatelangen Verfahren entdecke, als Möglichkeit, dieses Buch zu bewältigen, formal. Für mich gibt es da keinen Zufall. Ich hätte dieses Buch zu dieser Zeit in keiner anderen Form mehr schreiben können. Und die meisten Leser verstehen es auch, wenn sie sich über die ersten 20, 30 Seiten hinweg gelesen haben, weil dann gewissermaßen die Droge wirkt, die Fiebrigkeit dieses Stils sie packt und ergreift und sie die Vorteile dieser Sprachform sehen. Man muss sich etwas hineinarbeiten, aber dann wirkt sie. Und von daher kann ich mit dieser Art von Kritik umgehen. Sie interessiert mich eigentlich gar nicht, weil der Kritiker, der mir so etwas vorwirft, das Prinzip von Kunst nicht versteht, das Prinzip von Stil nicht. Picasso malt nicht aus Spaß ein Gesicht in drei Perspektiven gleichzeitig, sondern weil er jahrelang darüber nachgedacht hat. Es gibt also keinen Zufall in der Stilistik eines Kunstwerks. Und deswegen lässt einem das dann kalt, aber man versteht es halt menschlich. Wie gesagt, man kann nichts Bronzeiertes machen, nichts Gutes, ohne dass man ein oder zwei Feinde hat. Das muss man in Kauf nehmen.
2001 war der Anschlag auf das World Trade Center, 2010, dann ist Ihr Roman September erschienen und 2011, 10 Jahre nach dem Anschlag, geschah dann die Liquidierung Osama bin Ladens. Wir erinnern uns noch an die Bilder aus dem Weißen Haus, in das die Aktion quasi live übertragen wurde, und an das Bild von der damaligen Außenministerin Hillary Clinton, die erschrocken die Hand vor den Mund hielt. Nun haben Sie gesagt, die Liquidierung Bin Ladens war ein notwendiger, beklemmender Akt. Warum war das so?
Notwendig, das war psychologisch gedacht. Ich glaube, für die USA war es notwendig, nicht für die US-Regierung. Sie mussten den Akt rächen. Das war der Cowboy-Stil und es musste ein Ende gefunden werden. Und dieser symbolische Akt war für die Reparatur des Images der Regierung einfach sehr wichtig. Im Grunde hat man ja Völkerrecht verletzt. Man hätte den ja ergreifen müssen, anklagen und in einem Prozess machen müssen. Das wäre die Form, die ich geschätzt hätte. Aber genau das wollte man nicht, nicht? Man wollte den zur Strecke bringen, ohne dass man ihm nochmal die Chance bot, noch mehr Anhänger zu gewinnen. Also diese Notwendigkeit war eine Strategie, die für die US-Regierung notwendig war, beklemmend eben, weil es außerhalb jeglicher Form von Recht und Gesetz vonstatten ging und man sich das natürlich auf eine andere Art und Weise wünschte, wie man Kriegsverbrecher oder Terroristen bestrafen sollte, auf zivilisierte Art. Sehr zivilisiert war dieser Vorgang nicht.
Damals hatten Sie die Hoffnung geäußert, der Terror kommt zu einem Ende. Das ist nun keineswegs der Fall inzwischen. Wie analysieren Sie das heute? In welcher Situation befinden wir uns?
Ich glaube, diese Terrornachrichten und die Permanenz des Terrors, das deprimiert uns, das drückt uns nieder und da sehe ich eine Gefahr drin, dass wir das auch überschätzen. Im Grunde ist dieser grundlegende Vorgang, der wirklich hinter all diesen täglichen Terrornachrichten steckt, ist der lange Weg der arabischen Welt in die Moderne, der sich seit etwa 150 Jahren vollzieht. Der Terror, den wir nun seit 15 Jahren erleben und der die arabische Welt viel mehr trifft als uns im Übrigen in den praktischen und faktischen Auswirkungen, ist ein Begleitphänomen dieses grundlegenden historischen Vorgangs und wird à la longue wieder verschwinden. Dennoch werden wir natürlich permanent durch diese Nachrichten, ich muss auch schon fast sagen, gequält und drohen, dann den Überblick zu verlieren. Und ich glaube, die tatsächliche Bedeutung, wenn wir einfach sehen, woran sterben Menschen in der Welt, ja, dann sterben nicht so viele durch den Terror. Und die Länder, die am stärksten betroffen sind, sind nach wie vor die arabischen Länder. Also der Terror versehrt hauptsächlich den Irak in einem horrenden Ausmaße. Und es ist ein eigenes Problem der arabischen Welt. Ich glaube, wir sollten uns nicht kopfscheu machen lassen. Ich glaube, dass in 3-4 Jahren wird der IS kein Thema mehr sein. Ist meine Hoffnung. Ich sagte wirklich, ich glaube. Ich sage nicht, dass ich damit rechnen kann.
Von C.S. Notebohm ist überliefert, dem Orient verdanke er die Einsicht, Zitat jetzt, dass mein Ich gar nichts Einzigartiges ist. Was haben Sie gewonnen durch die Beschäftigung mit dem Orient?
Was ich gelernt habe, ist, immer wenn man sich mit einer der großen Kulturen beschäftigt, ringt sie einem Bewunderung ab. Also jede große Kultur, ist es das Christentum, sind es die buddhistisch orientierten Kulturen, ist es das hinduistische Indien, ist es eben die arabische Welt auf der Grundlage des Islam. Wenn man sie insgesamt betrachtet und studiert, gewinnt man einfach. Und jede dieser Kulturen hat etwas Großartiges in ihrer Fähigkeit, über Jahrhunderte zu wirken, eine Unzahl von Schriften, Bauwerken, Kunstwerken zu erzeugen. Also dieses grundsätzliche Anerkennen der anderen Kultur. Das Zweite ist etwas zu sagen, wie reagiere ich persönlich darauf? Der Islam ist mir nicht näher gekommen, persönlich als Mensch. Also ich bin kein religiöser Mensch, ich bin auch kein Christ. Und der Islam ist mir nicht sympathischer geworden durch die Auseinandersetzung. Aber die ganze Kultur, diese Hochkultur, für die habe ich Empathie und hoffe, dass sie diesen Weg in die Moderne schafft. Ich verstehe auch die Faszination, die der Koran auf die Menschen ausübt, akzeptiere das. Ich kann das nachvollziehen.
Was ist das Faszinierende am Koran?
Ich glaube schon, dass das Faszinosum liegt daran, dass er sagt, ich bin das unmittelbare Wort Gottes. Ich bin also keine Schriftensammlung, die mir etwas über Gott erzählt, sondern der Koran ist die Stimme Gottes, der in Urarabisch zum Propheten gesprochen hat. Und das ist ja auch die Stärke, die diese Religion hat, dass sie sagt, hier hörst du Gott im O-Ton. Und das ist absolut. Und dieses ist Schrift und Schrift ist Rede. Der Koran heißt ja Rede, ist ein direktes Angeredetwerden durch Gott ohne Vermittler. Es sind zwar gleichnisartige Dinge da drin, aber es wird als eine einzige flammende, nicht enden wollende Rede ausgegeben. Und ich glaube, man wird dann umgeworfen und diese Rede strömt über einen hinweg. Das ist die Faszination. Und das Ich löst sich sozusagen auf. Und der Koran hat ja auch so pantheistische Vorstellungen. Der Gott ist ja unanschaulich, ist ja niemand mit Rauschebart. Also er ist zum Teil fast modern. Allah ist eine Instanz, die nicht so einfach menschlich ist, die alles Menschliche übersteigt. Und es kommt zu buddhistischen Ideen zum Teil nahe. Zum Teil ist es einfach in dieser Unpersönlichkeit auch so, dass es auch Intellektuelle fesseln kann, die sich nicht mit so einfachen oder naiven Bildern abgeben wollen. Und diese Unpersönlichkeit und Großartigkeit dieses Bildes hat wohl viele vom Islam überzeugt oder fasziniert sie daran. Für mich selbst, ich bin ein eher philosophischer Geist, der zur europäischen Aufklärung gehört, mit all ihrer Problematik, ist das auch nur eine Religion, wie viele andere auch. Und es ist mir nicht die sympathischste Religion.
Thomas Lehr, Sie sind 1957 in Speyer geboren, als der älteste von 8 Kindern. Ihr Vater war Fernmeldetechniker. Aber wie ist das, der älteste von 8 Kindern zu sein?
Spannend. Es ist immer was los. Es ist äußerst vielfältig. Man wünscht sich, mehr Ruhe zu haben und gleichzeitig wünscht man es sich nicht. Man ist immer in einem sozialen Verbund. Es ist einfach eine sehr lebendige Form von Kindheit gewesen. Und ich muss meinen Eltern zugute halten, sie haben mich nicht über Gebühr als Ersatzvater oder in Anspruch genommen. Ich habe das nicht so sehr als Belastung empfunden, eher eigentlich als Bereicherung. Und so ist es bis heute geblieben.
Waren Sie sowas wie der Vorstandsvorsitzende der Kinderfirma?
Bisweilen ja, und ich habe aber unter der Rolle nicht sehr gelitten.
Warum nicht?
Mein nächster Bruder ist 3,5 Jahre jünger. Das heißt, ich habe den auch schon nicht so als Konkurrenz empfunden, wie es oft so bei 2 Geschwistern ist, wo der andere recht nah ist. Also ich war immer der Ältere, im gewissen Sinne auch unangefochten in dieser Position und habe das eigentlich mehr genossen, dass meine Geschwister so Spaß an mir hatten und sich auch von mir helfen ließen. Das war auch eine sehr sichere Position sozusagen in der Familie.
Thomas Lehr, Ihre Herkunft ist eher kleinbürgerlich. Wann haben Sie sich entschlossen, Schriftsteller zu werden oder zu schreiben? Wann haben Sie begonnen?
Früh, ich würde sagen mit 12. Da gibt es ein Urerlebnis, was ich in meinem Roman Zweiwasser oder die Bibliothek der Gnade, mein Debüt auf dem Literaturmarkt, geschildert habe, nämlich als ich Stevensons Schatzinsel gelesen habe. Dort gibt es eine einzige Passage, ich habe die da auch zitiert, und zwar auswendig nach 30 oder 40 Jahren, als ich das Buch schrieb. Ich habe nicht wieder hineingeguckt und konnte aber die Passage auswendig oder fast auswendig beschreiben. Stevenson beschreibt einige Schiffe, die im Hafen liegen, in Edinburgh, so ganz genau, dass man anfängt, das Meer zu riechen, die Möwen schreien hört. Genau, also er war absolut da. Also und diese Präsenz, und das hat mich am meisten fasziniert an diesem Buch. Das war verdächtig. Wieso? Also ein Junge, 12 Jahre alt, liest einen Seeräuberroman, und was ihn wirklich fasziniert, ist, wie Stevenson Schiffe beschreibt. Das war verdächtig. Und ich habe das gelesen und dachte, kein Mensch kann so schreiben. Wie kommt er auf die Idee, also mir nicht zu erzählen, wie jetzt schon wieder John Silver an der Reling entlang starkst, um mit seinem Haken irgendjemanden zu erwischen. Nein, wie kommt er darauf, mir das so zu erzählen, dass ich gewissermaßen in Edinburgh am Hafen stehe und mir die Puste wegbleibt? Wo ist der Trick? Wie funktioniert das? Wie erzeugt man solche Dinge?
Haben Sie es rausgefunden?
Ja, in jahrzehntelanger Kleinarbeit bin ich ihm auf die Schliche gekommen.
Sie haben ein 1er-Abitur hingelegt, 1,0. Waren Sie ein Streber?
Nein, vorher bin ich von der Schule geflogen. Also ich war alles. Ich war der böse Bube und bin vom Speyerer Gymnasium geflogen mit Bausch und Bogen. Ich denke, das ist komplex und kann nicht so in 3 Sätzen erzählt werden, aber ich war einerseits von der Schule fasziniert und andererseits sehr abgestoßen. Das heißt, wir hatten eben noch recht autoritäre Lehrer zum Teil, also schon durchwachsenen Lehrkörper. Und die eine Hälfte war einfach schrecklich aus der Kriegsgeneration. Wir haben sie als nahezu faschistoid empfunden, was sie sicherlich nicht waren, aber sie waren äußerst repressiv. Und die andere Hälfte waren schon so 68er, also es war sehr gemischt. Und ich bin nun einfach erstmal so gegen dieses System angelaufen. Ich bin dann mit einer Handvoll Einsen und mit einer Handvoll Sechsen vom Gymnasium geflogen mit Ach und Krach und kam dann wieder zu mir und dachte, eigentlich willst du doch mal studieren. Und habe dann in Ludwigshafen mein Abitur gemacht und die Oberstufe in Ludwigshafen. Neues Gymnasium, neues Glück. Und dann bin ich Streber. Nun ja, ich habe es als ehrgeiziges Projekt angesehen, diese schulischen Sachen eben auch zu können. Und dann hat mir die Schule sogar Spaß gemacht.
1979 haben Sie Speyer dann endgültig hinter sich gelassen und sind nach Berlin gezogen. Seither haben Sie sich literarisch an Speyer und der Pfalz auch abgearbeitet. Unter anderem werfen Sie der Pfalz in einem Aufsatz vor, es fehle ein Faible für Brillanz. Woran machen Sie das fest?
Als Vorwurf habe ich, ich weiß nicht, ob ich es als Vorwurf formuliert habe, es liegt an der Urbanität. Ich habe der Pfalz den Vorwurf gemacht, sie kann keine Stadt. Nicht? Also man kann die Pfälzer Städte eigentlich nicht wirklich als Städte bezeichnen. Sie sind pittoresk und schön und sie haben auch zum Teil eine wichtige geistige Bedeutung in der deutschen Geschichte. Speyer natürlich auch, nur ist schon ein paar Jahrhunderte her, Mainz auch und auch Koblenz. Aber die Pfalz ist einfach historisch gesehen eine Durchgangsregion. Die Franzosen verwüsteten mal wieder alles, was da stand. Es ist eine Agrarregion gewesen, abgesehen von der Hochblüte im Hochmittelalter und der Reformation. Aber sie ist eben in der modernen urbanen Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert im Grunde Provinz geblieben. Und dieses Provinzielle ist eben nun auch im gewissen Sinne glanzlos und hat eben nicht die urbane Brillanz, die dann im 19., 20. Jahrhundert eben dann in München, in Berlin, vielleicht auch noch in Frankfurt hat entstehen können. Also ich meine das auch gar nicht so. Es hat ja auch seine Vorteile. Es ist ja auch ein Mangel an Arroganz dabei. Und es ist ja auch ein Mangel an Aufschneiderei dabei. Und die Pfälzer haben so etwas raffiniert Moderates. Sie können oft viel mehr, als sie nach außen hin zu erkennen geben. Und das lernt man mit der Zeit dann auch wieder schätzen, nicht? Das Kleinstädtische, was ich in Speyer erfahren habe, und das Provinzielle sind aber Dinge, die ich dann gerne geflohen bin.
Ich habe von Ihnen gelesen, das Zitat, Heimat ist wie eine ontogenetische Tapete. Was meinen Sie damit?
Nun ja, das ist etwas, was man wie eine Tapete, in der man als Kind aufwächst, die Ontogenese, also die Individualwerdung und eigene persönliche Entwicklung. Und jeder wacht mit einer Tapete auf, wenn er geboren wird. Und wenn man in der Pfalz geboren wird, dann hat man eben den Wasgau vor sich und den Dom zu Speyer und damit wird man groß. Das kann man nicht, das will ich auch gar nicht, das kann man nicht von der Seele waschen. Und mit dieser Art von Grundimprägnierung geht man in die Welt. Und ich bin eben als Pfälzer in die Welt gegangen, aber auch als Kleinstädter oder als Bürger einer kleinen Stadt, die viel auf sich hält, zu Recht auch und zum Teil zu Unrecht. Und alles das nimmt man mit sich und hat da eine Imprägnierung. Also ich kann auch dazu stehen, also ich bin von der Mentalität her oft auch Pfälzer, muss ich sagen, auch in Berlin geblieben, weil manchmal neige ich zu Understatement und auch zu einer gewissen Reserviertheit gegenüber Anlässen, wo man eben viel von sich her machen muss. Und die äußere Brillanz liegt mir auch nicht.
Viele, die damals nach Berlin gingen, die haben ganz schnell eine Art großstädtischer Arroganz entwickelt und eine Verächtlichkeit gegenüber der Provinz, aus der sie kamen. Muss das so sein?
Nein, ich bin ja Literat. Und wenn man sieht, wo die Literatur herkommt, dann merkt man, dass sie wirklich von ihrem Wohnort recht unabhängig ist, sondern sie kommt aus einem Geist. Und der Geist, ob der nun in Frankfurt oder aus Marburg oder aus Speyer oder aus Berlin kommt, das ist für mich entscheidend, nicht die Provenienz, nicht die Herkunft. Ich habe ja ein mathematisches Faible. Wenn man 100 Menschen nimmt und eine Stichprobe, egal woher, dann sind Intelligenz, Bildung und alles andere normal verteilt. Also die Menschen, die haben einen Dialekt, das heißt aber nicht, dass sie dümmer sind. Sie haben eine gewisse Prägung, das heißt aber auch nicht, dass sie nicht später genauso international werden wie die anderen. Also ich habe da eine gewisse, vielleicht auch wegen meiner provinziellen Herkunft, da ist auch eine Vorurteilslosigkeit drin. Was ich in der Provinz vermisse, aber das ist nicht arrogant, das kann die Provinz nicht haben, sind dann so institutionelle Dinge wie eine Universität in Speyer fehlt mir nicht. Also, da musste ich dann schon nach Heidelberg gehen, wenn man eine Universitätsbibliothek sehen wollte. Oder ein großes Konzerthaus. Nicht? Woher soll das eine Kleinstadt nehmen? Also ist Unsinn, das da zu erwarten. Also da muss man sagen, dafür hat es den Vorteil, dass ich in den Pfälzerwald gehen kann. Oder dafür hat es den Vorteil, dass eine gewisse Ruhe dann wieder da ist. Und da vielleicht im weltstädtisch werdenden Berlin, was ja auch sehr provinziell im Übrigen ist und auch schätzenswerterweise, ist eine gewisse Aufgeregtheit, die einem auch zerstreuen und durcheinander bringen und abhalten kann, davon etwas Wichtiges zu machen.
An Speyer haben Sie sich auch in Ihrem Roman Nabokovs Katze abgearbeitet. Das ist eine Art Breitbandpanorama der sogenannten 78er-Generation. Die Blaupause liefert ein junger Mann namens Georg, der mit 15 seine Jugendliebe Camille kennenlernt, die ihn aber verstößt. Das macht ihm 25 Jahre lang zu schaffen, bis es endlich zur Begegnung kommt. Und in diesen 25 Jahren wird Camille zu einer Art Wahn. Und immer wieder kommt Georg in diese Stadt namens S. zurück. Also ist nicht ausgeschrieben. S. Und dieser Georg lebt in Berlin und wird Regisseur und es findet eigentlich gegenüber dieser Stadt S. keine eigentliche Versöhnung statt, höchstens eine Art Verzeihen. War das auch eine Art Katharsis für Sie gegenüber S.?
Ich glaube, das ist ja mein dritter Roman. Also auch da ist es wichtig, wann er geschrieben worden ist. Es ist keineswegs das erste Buch. Der erste Roman, Die Erhörung, spielt in Berlin. Der zweite Roman, Zweiwasser, spielt möglicherweise in Köln. Da ist sogar die Stadt unklar. Und erst der dritte Roman geht dann zurück sozusagen. Und auch da habe ich dann schon eine gewisse Versiertheit als Erzähler gehabt, um mich daran zu wagen, zu sagen, kannst du deine eigene ontogenetische Tapete, deine eigene Herkunft, jetzt aber mit literarischen Mitteln bearbeiten, die fortgeschritten sind. Das war der Reiz dabei. Und dann dachte ich, ja, das versuche ich jetzt. Ich will mit den künstlerischen Mitteln, die ich mittlerweile habe, ganz nah am eigenen Leben entlang, aber nicht autobiografisch. Zum Teil ist es autobiografisch, zum Teil überhaupt nicht. Und kannst du, ohne im Stil auch nur im Mindesten provinziell zu werden, das ist auch der Reiz bei dem Roman, trotzdem die ganze Geschichte in ihrem ersten Drittel, das muss man auch beachten, der Roman endet nicht in Speyer, er beginnt nur dort, aber in ihrem ersten Drittel kannst du in die Provinz wieder hineingehen, ohne formal irgendwie provinziell zu sein. Und das ist ein kathartischer Vorgang sozusagen. Also man sagt, ja, man kann da leben, in der Provinz ist alles da, was zum Leben gehört und deswegen kann man es auch als literarisches Subjekt absolut ernst nehmen. Wenn man den Roman liest und jetzt zum Beispiel nur daran interessiert wäre, was manche in Speyer sind, wie verändert sich dieses Speyer-Bild in einem Roman, dann merkt man, dass es moduliert wird. Am Anfang ist es die Hölle. Das denkt der 16-jährige Georg, aber er weiß schon ganz genau, dass er damit nicht recht hat. Also er weiß, ich habe nicht so ganz recht. Und schon mit 16 oder 17 denkt er anders als mit 13, der pubertierende. 14 denkt er, das ist die Hölle. Mit 16 sagt er, na, die Hölle wird schon schlimmer sein als es. Mit 25 fängt er an zu lächeln, wenn er in seine Heimatstadt zurückkehrt, weil er merkt, dass er viel Unsinn gedacht hat. Und mit 40, Ende des Romans, sieht er die Dinge nochmal anders. Das habe ich so ganz fein nuanciert und ich glaube, jedem persönlich geht es ja auch so. Als ich nach Berlin kam, zum ersten Mal mit 18 Jahren, war das für mich die Welt. Und als ich da studiert hatte, hat sich das wieder geändert, wurde das ein Alltag und man merkte, dass auch in Berlin mit Wasser gekocht wird und dass die Bücher, die in Berlin geschrieben werden, nicht besser sind, als die in Frankfurt geschrieben werden. Das hing wirklich individuell vom Autor ab und dann verliert man eben diese einfachen Urteile.
Es gibt eine nette Szene in diesem ersten Teil, der in Speyer spielt, und zwar Georg ist Einzelkind aus einem Akademikerhaushalt und anlässlich einer Mutprobe geht er mit einem alten Minirock seiner Mutter bekleidet in die Schule. Und die Mutter, und das ist ganz sympathisch, die lacht sich kaputt und lässt ihn gehen. Wo haben Sie das her?
Aus meinem Leben. Das ist autobiografisch.
Sind Sie mit Minirock Ihrer Mutter
ja,
in die Schule?
Ja, und meine Mutter hat gelacht. Also von daher ist meine Herkunft nicht ganz unentscheidend für die Art von Humor, die ich entwickelt habe und auch eine gewisse geistige Unabhängigkeit und Regsamkeit meiner Eltern ist mit für einiges verantwortlich, was aus mir geworden ist. Auch eine Affinität zur Literatur, die durchaus da war. Also ich bin ein Kind zum Beispiel, dem, als es das erste Buch ergriffen hat, dem sofort alle auf die Schulter klopften und sagen, mach bloß weiter so. Und ich fand das paradiesisch und das Lesen, das Hineingehen in das Literarische, hat meine Familie richtig mit Begeisterung auch immer wahrgenommen. Und dass ich eine Leseratte bin, war ein Kompliment. Und das ist dann auch sehr prägend. Und der Geist einer gewissen Unabhängigkeit. Also, dass man auch sagt, naja, der kann eben auch mal so einen scherzhaften Tag an der Schule hinlegen, das wird ihn nicht umbringen. Also eine Stärke der eigenen Meinung, dieser Eigensinn auch, das ist mir schon in die Wiege gelegt, glaube ich.
Sie haben nach dem Abitur Biochemie studiert, also erstmal was ganz anderes als Geisteswissenschaften. Dann nach dem Vordiplom abgebrochen und haben später längere Zeit als wissenschaftlicher Programmierer an der Uni gearbeitet, bevor Sie dann in die Existenz des freien Schriftstellers gegangen sind. Vielleicht können Sie uns die Frage beantworten. Was ist schön an Mathematik?
Dass man erlebt, dass man sie kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, das war für mich so. Ich hatte eigentlich einen Horror vor Mathematik früher als jüngerer Gymnasiast und dann stellte ich meinem Kopf einen Schalter um und dann wurde ich auf einmal ein Einserschüler. Ich bin mathematisch aber nicht sonderlich begabt. Ich fand, dass sie einem sehr viel an Schönheit und an Detailreichtum und an Raffinesse zu bieten hat und dass sie natürlich ein Schlüssel für die Naturwissenschaften ist, mit deren Hilfe man doch die moderne Welt besser versteht. Also diese Schlüsselfunktion, die die Mathematik hat, dass man dann, wenn man ein gewisses Vokabular beherrscht, ein mathematisches, sich leicht in physikalische oder technische Abhandlungen einlesen kann oder Artikel populärwissenschaftlicher Art vielleicht auch und ein größeres Verständnis hat. Und auch das Faszinosum naturwissenschaftliches Denken, das habe ich einfach verstanden als jemand, der eine Affinität sieht zwischen der Schönheit einer Theorie und der ästhetischen Schönheit eines Kunstwerks. Ich sehe da Verbindungen, bin ich nicht der Einzige.
Es gibt viele ambitionierte Mathematiker, die auch Philosophie studieren oder sich damit beschäftigen. Haben Sie eine Ahnung, warum?
Ja, weil der Hang zum Grundsätzlichen gleich ist. Also man möchte, so wie man sagt, für mich ist es nicht selbstverständlich, dass 1 und 1 2 ist und ich möchte das doch gerne genauer wissen. So liegt auch der grundsätzliche Vorgang in der Philosophie darin, dass man sagt, es ist nicht selbstverständlich, was der Fall ist. Und keine der Fragen, die ich stelle, kann als einmal eins genommen werden. Also das Bedürfnis, aufs Grundsätzliche zu gehen, ist, glaube ich, eine Wurzel. Und die ist bei mir auch da. Und deswegen hat mich eigentlich auch Philosophie stärker noch interessiert als Mathematik. Das merkt man auch in meinem Werk, denke ich. Und gleichzeitig hat die Kunst auch so etwas Grundsätzliches, nicht? Und das sind ja alles Dinge, die nahezu gleich alt sind. Also das mathematische Denken, der künstlerische Ausdruck in der ersten Höhlenzeichnung oder die Kalendarien und das Erzählen der Geschichten, das ist ja alles nicht historisch nacheinander entstanden, sondern es ist alles gleichzeitig da. Und das liegt schon an der Struktur des menschlichen Denkens.
Kunst, Philosophie, Mathematik, alles das paart sich in Ihrem Roman 42 von 2005. Worum geht's? Nach einem missglückten Experiment am Kernforschungszentrum CERN in Genf bleibt die Zeit stehen. Es überleben 70 Personen, die in einem Fahrstuhlschacht gesteckt haben und jetzt in sich eine Art individuelles Zeitreservoir tragen. Also, wenn Sie eine Uhr am Körper tragen, diese 70 Figuren, dann fängt die an zu ticken. Wenn Sie die weglegen und sich entfernen, dann bleibt die stehen. Der Rest der Welt ist erstarrt in eine Art Standbild. Die Menschen in diesem Standbild, in ihren Aktionen einfach verharren, die beschreiben sie folgendermaßen: komatöse Puppen eingepökelt im Aspik der Zeit. Zeit hat sie immer wieder beschäftigt, Thomas Lehr. Was ist Zeit? Haben Sie es rausgefunden?
Es gibt so einen Kernsatz in 42, der heißt, da habe ich es versucht, in wenigen Worten zu sagen, und da steht: die Zeit ist der Abgrund, in den wir fallen. Ich glaube, das ist es im Wesentlichen. Also wir sind der Zeit gnadenlos ausgeliefert, zumindest der Zeit, die für den menschlichen Körper und für die menschliche Gesellschaft gilt. Und die läuft einfach ab. Wir sind vollkommen unfähig, auch nur das Geringste dagegen zu tun. Und gleichzeitig ist die Zeit das Prinzip, das habe ich bei Kant eben gelernt, und insofern bin ich Neokantianer geblieben, die Art und Weise, wie wir Welt denken können. Sie können nicht zeitlich denken, das ist nicht möglich. Zeit und Raum sind Denkkategorien und sind gleichzeitig nicht zufälligerweise Denkkategorien, sondern entsprechen auch der Struktur der Wirklichkeit. Und deswegen ist das wohl phylogenetisch so entstanden, dass wir auf diese Art und Weise denken. Also diese Denkkategorien schließen uns tatsächlich die Welt auf bis zu einem gewissen Teil. Und dann hören sie aber auch auf und dann beginnt die moderne Physik zu funktionieren. Aber in unserem Alltag und die Zeit, die uns interessiert, ist wirklich der Abgrund, in den wir fallen. Und es ist die Struktur all dessen, wie wir überhaupt denken können. Und deswegen macht uns das Problem so konfus, weil wir können nicht über die Zeit denken, ohne zeitlich zu denken. Und das wird immer selbstreferenziell und wir können uns die Zeit nicht erklären durch Dinge, die außerhalb der Zeit stattfinden. Und deswegen ist das philosophisch so reizvoll.
Wird man deshalb auch ein bisschen irre, wenn man anfängt, darüber nachzudenken?
Eigentlich habe ich gelernt, man muss lange darüber nachdenken. Man muss wirklich intelligente Philosophen lesen, die einem dabei helfen. Und ich habe gemerkt, wenn man so sich einige Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt hat, und bei mir war diese fünfjährige Arbeit an 42 dann im Grunde der Fokus eines viel länger gehenden Interesses. Ich habe schon über Jahrzehnte Bücher immer wieder gelesen zu dem Phänomen Zeit. Man wird dann auch irgendwann mal ruhiger, weil man so einige Prinzipien verstanden hat.
Eine fantastische Situation für einen Autor. Die Zeit bleibt stehen und 70 Menschen sind da als literarisches Material. Sie haben alle Möglichkeiten und tatsächlich spielen sie mit ihren 70 Figuren eine Art Menschheitsgeschichte durch. Es kommt zu darwinistischen Szenen, Exzessen von Raub und Gewalt, Vergewaltigung, Übergriffe, aber auch Szenen von Menschlichkeit und Einsamkeit. Wie ist das für den Autor, wenn man ein solches Tableau vor sich hat? Bisschen wie der liebe Gott, oder?
Oder wie der Chemiker im Labor, der ein Experiment mit Menschen macht vielleicht. Es ist eine experimentelle Anordnung, damit habe ich gespielt. Und das ist ja in jedem Roman, ist man ein bisschen wie der liebe Gott. Ne? Also was kam in diesem Roman? Ich wollte einen Roman über Zeit schreiben. Dann kam diese grundsätzliche Idee dieses gefrorenen Europas. Und dann kam plötzlich das zweite Thema, dass das ein Roman mit einem ausgeprägten sozialen Thema wird, nämlich wie verhalten sich diese 70 Robinsons, wenn sie plötzlich kein Gesetz mehr haben. Und dann wurde es plötzlich eine Meditation über Macht und Machtmissbrauch, also das Nachdenken darüber, wie verhalten sich Menschen, denen Macht zufällt und gleichzeitig Einsamkeit zufällt. Und es ist eigentlich ein Buch geworden am Ende, hoffe ich, auszulösen, dass man sich in die lebendige menschliche Gemeinschaft wieder zurückwünscht aus dem vermeintlichen Paradies dieser gefrorenen Welt, über die man zwar verfügen kann, die einem aber nicht mehr antwortet. Also im Grunde ist das wie ein Diktator, der alles tun kann und dann in seiner Einsamkeit verendet. Also eine Warnung auch vor diesem Bedürfnis, immer mehr Macht zu haben, immer mehr die Welt zu formen, weil wenn die Welt tatsächlich sich so formen lässt, wie man sie formen will, wird man in einer gefrorenen Leere enden.
Als der Roman entstand, wie gesagt, dieses Unglück, Ausgangspunkt dieser ganzen Geschichte ist das CERN in Genf. Und als der Roman entstand, da existierte in Genf noch der alte Beschleuniger. Inzwischen gibt es einen erheblich größeren, den LHC, Large Hadron Collider. Genau. Mit diesem Gerät wurde unter anderem das Higgs-Boson nachgewiesen. Und ich habe die Vermutung, dass Sie, Thomas Lehr, sogar verstanden haben, was das ist. Vor diesem Versuch, als man dieses Higgs-Boson da gefunden hat, da machte sich in der Öffentlichkeit ein gewisses Unbehagen breit. Das ist breit beachtet worden. Und Unbehagen deshalb, weil niemand wusste, was wirklich passieren würde. Hatten Sie dieses Unbehagen auch?
Nein, also es gab ja alle möglichen Konspirationstheorien, also von kleinen schwarzen Löchern, die sich dann vergrößern. Das hielt ich für Unsinn. Das ist ja auch durchgerechnet worden. Also ich glaubte nicht, dass irgendwas passieren kann. Das Unbehagen war eigentlich ein anderes. Das Unbehagen war, hoffentlich sind die Energien groß genug, dass man das Higgs-Boson nachweisen kann, das Higgs-Teilchen. Wenn man das nicht gefunden hätte, hätte es ein Legitimationsproblem gegeben für die Physiker. Und ich war am CERN dann auch und habe gelesen aus 42 und habe die Spannung natürlich auch gespürt, die da war, dass das jetzt bei den Energien, mit denen man mit dem LHC testen konnte, musste im Grunde das Higgs-Teilchen herauskommen. Wäre das nicht so gewesen, wäre das Standardmodell der modernen Physik ins Wanken gekommen. Also ich bin da eigentlich empathisch mit den Wissenschaftlern und ganz furchtlos gewesen. Allerdings persönlich habe ich es auch nicht nachrechnen können. Diese Art von physikalischer Versiertheit habe ich nicht, dass ich mit denen mitrechnen kann. Ich kann nur verstehen, was sie sagen, wenn sie mir das ein bisschen näher erklären. Ich kann auch einige der Rechnungen verstehen und verstehe das Prinzip, warum das gemacht worden ist. Ich habe eine Faszination daran.
Wenn Sie am CERN gelesen haben, wie haben denn die Wissenschaftler Ihren Roman aufgenommen?
Ja, da hatte ich mich sehr gefürchtet. Da waren über 100 Physiker da und dachte ich, wenn die jetzt anfangen, mich auseinanderzunehmen, dann wird es schwierig. Ja. Aber es war nicht so. Ich hätte nachdenken müssen, naturwissenschaftlich, die blockierten sich ja selbst. Jeder Wissenschaftler, der da aufgestanden wäre, um etwas zu sagen, ist ja auch von 100 oder von 99 anderen Physikern beobachtet worden. Also haben die fast gar nichts gesagt. Und wir haben dann erst im privaten Kreis, später und in kleineren Kreisen, herzhaft über meinen Roman diskutiert. Die meisten waren ganz angetan, einige waren begeistert, manche fanden mich zu despektierlich, aber die meisten hatten viel Spaß, weil sie merkten, dass ich eben das auf der Grundlage einer sehr genauen Kenntnis ihrer Wissenschaft getan habe und dass ich eben auch so ein investierter, nachdenkender über Quantentheorie und was auch immer in zeitlichen Aspekten bin. Und sie haben dann Vergnügen gehabt an dieser Art von Auseinandersetzung mit einem denkenden Literaten. Und da haben wir uns eigentlich sehr gut verstanden.
Nach der Beschäftigung mit dem CERN, haben Sie rausgefunden oder verstanden, was dort eigentlich gemacht wird?
Jein, im Grunde geht es schon darum, in das Innerste der Materie hineinzublicken und das Standardmodell, das die moderne Physik entwickelt hat, in jeglicher Hinsicht zu prüfen. Es ist ja ein Experiment, was da vonstatten geht. Und das habe ich, soweit man das aus guten populärwissenschaftlichen Büchern sehen kann, verstanden. Es ist sehr schwer zu erklären, auch die einzelnen Versuche. Und alle berühren natürlich Grundlagenfragen der Physik. Was mich interessiert hat, und deswegen hatte ich dann nicht so viele Probleme faustischer Natur, war im Grunde der zeitliche Aspekt. Inwieweit berühren die Dinge, die dort gemacht werden, physikalisch, die Theorie der Zeit? Das ist auch für die Physiker, die dort arbeiten, nicht unbedingt Alltagsstoff. Einige interessieren sich dafür, aber nicht alle. Und dieser eigene Zugang, den ich hatte, der hat mir auch geholfen, mich auch zu bescheiden und nicht alles verstehen zu müssen und zu verstehen zu wollen, was die im Einzelnen da unternehmen. Man kann ohne die moderne Naturwissenschaft sich dem Phänomen Zeit nicht mehr vollständig nähern. Wobei gleichzeitig immer noch die Urerkenntnisse des Augustinus nicht überholt sind.
Helfen Sie uns nochmal. Augustinus sagt in diesem Zusammenhang?
Ja, es gibt diesen berühmten Ausschnitt aus den Bekenntnissen des Augustinus, wo er über das Wesen der Zeit nachdenkt. Das sind ja etwa 20 Seiten. Und das beginnt also damit, dass er sagt, wenn mich keiner fragt, weiß ich, was Zeit ist. In dem Moment, wo mich einer fragt, weiß ich es nicht mehr. Damit beginnt er, grandiose Einleitung, es geht uns eigentlich allen so. Und dann denkt er sehr über einige Dinge nach. Zum Beispiel denkt er über den Urknall in einem gewissen Sinne schon nach. Er sagt also, Gott hat die Zeit erschaffen. Und weiter müssen wir nicht denken, denn davor gab es keine Zeit. Also so könnte ein moderner Physiker sagen, die Zeit ist mit dem Urknall entstanden. Und es ist eine falsche Fragestellung zu sagen, was war vor dem Urknall? Vor dem Urknall war keine Zeit und es gab kein Vorher. Das gleiche Argument sehen Sie mit einem Abstand von 1600 Jahren wieder. Auch die Struktur der Zeit, über die hat Augustinus sehr genau nachgedacht. Was ist Gegenwart, was ist Vergangenheit, was ist Zukunft? Und da hat er einige zum Teil absolut moderne klingende Antworten gefunden.
Thomas Lehr, die Zeit. Zur Zeit ist es so, dass Sie den Josef-Breitbach-Preis verliehen bekommen. 50.000 Euro, Verleihung ist am 18. September, ich habe es eingangs schon gesagt. Nach Ihrem letzten Roman September, mit dem wir angefangen haben in dieser Sendung, danach haben Sie bekannt, pleite zu sein. Sie hatten 5 Jahre lang geschrieben. Wie sieht's jetzt aus?
Mit dem Breitbach-Preis sieht es besser aus. Ja, es ist immer so, ich habe eigentlich diese Eigenschaft, dass ich, sobald ich zu Geld komme, durch erfolgreiche Bücher und Literaturpreise, dass ich diese reinvestiere in ein möglichst großes Romanprojekt, was viel Zeit verschlingt. Und am Ende dann bin ich dann immer noch recht knapp. Aber bisher ist es mir immer gelungen, dann einen Schlusspunkt zu finden, bevor das Geld dann ganz aus ist. Aber es ist auch etwas, was mich treibt und was mich nicht zur Ruhe kommen lässt, ist vielleicht auch dieser Antrieb, man muss irgendwann mal dann auch publizieren. Aber ich nutze eben diese gegebenen Preise, die Verkäufe aus, um aufwendige und riskante Romanprojekte zu machen.
Was kommt als nächstes?
Ich bin fast fertig. Es wird im Frühjahr nächsten Jahres fertig, dann aber noch nicht publiziert. Also fertig heißt, es ist einmal durchgeschrieben, es kommt ein umfangreicher Roman, 500 Seiten stark, der im Rahmen der letzten 100 Jahre in Deutschland spielt. So viel mehr möchte ich noch nicht verraten.